von einem Konzept, das wir uns in den letzten Monaten überlegt haben in Köln. Das Konzept nennt sich Ports. Wir werden ein bisschen was erzählen über die Idee von verteilten Systemen, von Distributed Port Scanning etc. Und das Ganze wird irgendwie starten, sobald dieses hochentwickelte Gerät der Firma Apple die Präsentationssoftware dann irgendwie auch annimmt. Never forget the Verpeilungsfaktor, wie man auf Englisch sagt. Aber zum Glück ist das ja ein ganz modernes Betriebssystem und das kann auch irgendwie viel schneller booten, ne, als andere Betriebssysteme. Ja. Kannst du mal gucken, ob dein Mikrofon schon geht?
Ja, ich glaube schon.
Ja. Nimm's mal einfach in die Hand. So. Und? Hü, kleiner iBook. Hü.
Naja.
Ja, der Apple, das einzige Gerät, was einen anlächelt beim Starten.
Wir haben es natürlich jetzt schon vorher mal probiert und da funktioniert es natürlich.
Ja, klar.
Wie das halt so immer ist.
Ja.
Ja. Das ist okay. Das ist so okay. Ja, kann ich machen.
Ungefähr so?
Ja.
Willkommen. Ich kann vielleicht auch einfach mal anfangen, ohne dass ich die Folien habe, weil ich habe mich natürlich gewissenhaft vorbereitet und kann auch irgendwie ohne Folien auf dem Monitor etwas erzählen. Überschrieben ist dieser ganze Vortrag mit Distributed Port Scanning. Ich werde erstmal was über den letzteren Teil erzählen, über Port Scanning. Wenn man über ein Thema spricht, dann sollte man vielleicht am Anfang eine Definition vorwegstellen und die Definition von Port Scanning ist in dem Fall, das Port Scannen ist das Herausfinden, welche Services, welche Dienste auf einem bestimmten Rechner im Internet oder in irgendeinem Netzwerk laufen. Das kann man irgendwie vergleichen mit einem Stadtbummel, wo ich durch die Stadt gehe und mir die Auslagen von Schaufenstern angucke und gucke, was da denn so für Waren angeboten werden. So ähnlich ist das beim Port Scanning auch. Port Scanning ist eine Technologie, die aus verschiedenen Gründen interessant ist. Kannst du jetzt einfach mal das Präsentationsprogramm starten? Dann können wir auch anfangen.
Sekunde noch. Ist noch nicht ganz da.
So, es lädt.
Ah, genau.
Hey, wir haben einen Spaß.
Jetzt hat es geklappt, ja, das
genau.
Ist gut.
Ich finde, das hat doch einen kleinen Applaus verdient, oder? Okay, Distributed Port Scanning mit Ports, der konkreten Implementierung eines Konzeptes, das wir uns in den letzten Monaten überlegt haben. Port Scanning, hatte ich eben gerade schon angefangen, ist die Verschaffung eines Überblicks über die von einem Rechner angebotenen Dienste. Es gibt verschiedene Methoden, die sich im Laufe der Jahre dazu entwickelt haben. Das hat irgendwie angefangen mit den TCP Connect Scans. Das heißt, ich benutze einfach eine Verbindung, die standardisiert ist, eine TCP-Verbindung mit dem kompletten Handshake. Hallo, ich bin da. Schick mir mal was zurück und dann ist die Verbindung aufgebaut. Das ist ein kompletter TCP-Connect-Scan, also ein Drei-Wege-Handshake, der gemacht wird. Und damit kann ich dann auch wirklich sagen, gut, auf dem Rechner läuft definitiv der Dienst X, also zum Beispiel auf Port 80 läuft oftmals dann auch HTTP, also World Wide Web, auf Port 23 läuft Telnet etc. Nach einer Zeit hat sich dann herausgestellt, viele Besitzer von Rechnern sind diesem ganzen Scanning nicht ganz wohlgesonnen, versuchen dann mit Firewalls dem Ganzen Abhilfe zu schaffen. Es hat sich eine neue Technik herausgebildet, TCP Syn-Scan. Das heißt, ich mache auch da eine Verbindung auf zu einem anderen Rechner, zu einem anderen Port, mache die aber nicht ganz komplett. Ich initialisiere sie nur, ich sende ein sogenanntes Syn-Request, also fangen wir mal an, und danach kommt irgendwie gar nichts mehr. Das heißt, das kann dann auch in den Logs nicht mehr so auftauchen als kompletter Portscan. Das kann unter Umständen dann der Verschleierung dienen. Und nachdem dann die Hersteller von Firewalls immer besser geworden sind, gibt es dann auch noch eine weitere Technik, TCP FinScan, wo ich dann vielleicht, wenn die Firewall es abblockt, dass irgendwie SYN-Pakete an einen bestimmten Port geschickt werden, dann nur noch ein Beendigungspaket schicke. Es gibt noch diverse andere Techniken. Man kann auch von der Geschwindigkeit dazu was sagen. So ein kompletter TCP-Connect-Scan, wo so ein Drei-Wege-Handshake gemacht wird, der dauert dann natürlich wirklich auch die dreifache Zeit von dem, was bei einem Syn-Scan oder bei einem Fin-Scan benutzt wird. Das Ganze, ja, da gibt es noch speziellere Techniken, wie man scannen kann. Man kann irgendwie FTP-Bounce-Attacken machen, man kann mit Identity diverse Sachen machen. Das ist alles irgendwie dann Spezialkram für Spezialexperten. Das Tool der Wahl in diesem Bereich ist Nmap. Nmap ist ein Scanner von jemandem, der sich Fjodor nennt, schon seit einigen Jahren da im Geschäft ist und irgendwie wirklich den definitiven Portscanner geschrieben hat. Auf dieses Wissen wollten wir dann auch wirklich gerne aufsetzen. Nmap ist wirklich sehr zu empfehlen. Es gibt für alle freien und weniger freien Unix-ähnlichen Betriebssysteme eine Implementation. Es gibt eine Beta-Version für Windows. Das ist alles irgendwie wunderbar, alles bunt, alles Doppelklick. Portscanning hat außer der technischen Komponente, sagen wir auch mal, so eine halb gesellschaftliche Komponente. In den Usenet-Gruppen zum Thema Sicherheit häufen sich dann irgendwie oft die Schreie von Leuten, die in ihrer Windows Personal Firewall gemerkt haben, dass sie geportscannt werden. Grundsätzlich, das möchte ich irgendwie gleich als erstes stellen, irgendwie keine Panik, wenn die Personal Firewall einen Portscan meldet. Das ist ganz normales Internet, das ist ganz normales Verhalten unter Netzbürgern. Wie gesagt, es ist das Äquivalent zum Angucken von Schaufenstern in einer Fußgängerzone. Und wenn man da jetzt irgendwie besonders verspannt reagiert, dann ist das Äquivalent zu diesem Ey, was guckst du, LAN? In dem Moment ist es auch irgendwie wirklich doppelt passend, weil das LAN guckt ja auch wirklich. Das heißt, vielleicht noch zu den Personal Firewalls. Ich weiß nicht, ob die mehr Schaden oder mehr Nutzen gebracht haben. Es ist auf der einen Seite wirklich überdenkenswert, ob man auf einem grundsätzlich unsicheren Betriebssystem wie Windows dann noch mit einem weiteren Programm das alles total sicher macht. Das ist der eine Punkt. Zum anderen generiert man sich dann halt auch haufenweise Logs, die man dann ja auch interpretieren muss. Und die Interpretation von einem Portscan kann eigentlich nur bedeuten, ach, da hat sich mal einer für meinen Rechner interessiert. Das ist eigentlich nicht so schlimm. Moralisch gesehen sehe ich das zumindest so, dass auch das Motto des Kongresses Hacking is not a crime, Portscanning erst recht nicht. Also das ist, wie gesagt, normales Benutzen des Internets. Im Internet guckt man halt mit TCP-Paketen. Rechtlich könnte sich da etwas ändern. Der Europarat hat ja die Cybercrime Convention vorbereitet, abgeschlossen, ist in Deutschland bereits unterschrieben, muss jetzt noch ratifiziert und in Gesetze gegossen werden. Da findet sich die recht schwammige Formulierung böswilliger Einsatz von Angriffswerkzeugen. Eventuell könnte das bedeuten, dass wir rechtlich dann auch nochmal Regelungen bekommen, die das Portscanning betreffen, aber im Moment ist es so, dass Portscanning überall auf der Welt total legal ist. Aus welcher Motivation macht man eigentlich Portscans? Es gibt eigentlich hauptsächlich drei Gründe. Zum einen, um Sicherheitslücken zu finden. Ich möchte gerne wissen, ob das Programm XY, das letzte Woche auf einer Sicherheitsmailingliste besprochen wurde, einen bestimmten Fehler hat, vielleicht auf einem Rechner läuft. Dann gucke ich halt einfach mal nach, ob der entsprechende Port belegt ist. Mindestens genauso häufig werden Portscans aber auch von Systemadministratoren eingesetzt. Da könnte man zum Beispiel nächtens über den Hauptserver einfach mal einen Portscan laufen lassen, über diese Ausgabe des Portscans dann MD5-Hash oder irgendwie einen sonstigen Hashing-Algorithmus laufen lassen. Wenn sich der Hash verändert hat, könnte es ein Anhaltspunkt sein, dass irgendein böswilliger Mensch eine Hintertür auf meinem Rechner installiert hat. Also Portscans sicherlich auch ein wichtiges Mittel für Systemadministratoren, für Sicherheitsberater etc. Auch aus diesem Grunde halt die ganze Geschichte mit der Cybercrime Convention ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und als dritter Punkt habe ich einfach geschrieben, aus Neugier macht man Portscans, könnte auch als erstes stehen. Also ich denke mal, in der Hackerethik ist auch so der Primat der Neugier verankert. Das heißt irgendwie, wenn ich es herausfinden will, dann mache ich das. Wenn das halt, sagen wir mal, noch nicht legal ist, dann sollte dann aber vielleicht irgendwie die Neugier an erster Stelle stehen. Ja, Distributed Port Scanning ist dann der nächste Schritt. Also Port Scanning an sich ist irgendwie ziemlich gut erforscht worden. Wir haben gedacht, wir bringen das auf die nächste Stufe. Wir verteilen das ganze System.
Ja, da kann man vielleicht erstmal zu sagen, was ist eigentlich ein verteiltes System oder ein Distributed System? Also Andrew Tannenbaum hat es so definiert, ein verteiltes System ist eine Sammlung von unabhängigen Computern, die dem Benutzer als ein einziger Computer erscheinen. Ja, man könnte jetzt meinen, die Definition ist nur ziemlich allgemein gehalten. Aber das ist auch ganz vernünftig so, weil auch viele Dinge unter verteiltes System fallen, die man so direkt nicht als solches erkennt. Also ist zum Beispiel das Internet oder beziehungsweise die Transportprotokolle, die dazugehören, auch ein verteiltes System nach dieser Definition. Man unterscheidet zwischen verteilten Systemen und verteilten Anwendungen. Und da gibt es dann zum Beispiel das World Wide Web oder SMTP. Das sind beispielsweise verteilte Anwendungen für das verteilte System Internet. Ja, meistens denkt man halt bei verteilten Systemen an Distributed Net. Da geht es darum, eigentlich knappe Ressourcen von vielen Rechnern, die eine Ressource sehr wenig haben, halt zusammenzulegen und dadurch halt ein verteiltes System zu bekommen, was halt von dieser jeweiligen Ressource sehr viel hat.
Also bei Distributed Net ist es so, dass da verschiedene Kryptografie-Algorithmen angegriffen werden, indem man die Arbeitslast für so einen Brute-Force-Angriff einfach auf verschiedene Rechner im Netz verteilt, sollte aber eigentlich bekannt sein. Ne? Das heißt also, wir haben die knappe Ressource Rechenleistung bei Distributed Net, bei Port Scanning haben wir eine andere knappe Ressource, nämlich...
Ja, das ist eigentlich Konnektivität, ja. Das kann man sich dann halt eben zunutze machen und... Man könnte es halt so machen, dass ein verteiltes System viele Rechner zusammenfasst, um halt höhere Konnektivität zu erreichen für denjenigen, der scannt. Und was unterscheidet jetzt eigentlich das verteilte Scannen von dem normalen Port-Scannen? Also zum einen ist es so, dass Port-Scans nicht mehr direkt von dem Host ausgeführt werden, der das Ergebnis gerne hätte. Das heißt, ich gebe die an ein verteiltes System von Rechnern weiter. Und der Scan, der kann dann auch von mehreren Hosts gleichzeitig ausgeführt werden.
Im Extremfall, wenn das ein extrem verteiltes System ist, kann es sogar sein, dass der Portscan als solcher gar nicht mehr erkenntlich ist für den Portscan-Gegner, Partner, sage ich mal lieber. Weil halt irgendwie jede Portanfrage von einer anderen IP gekommen ist. Soweit sind wir mit unserem verteilten System noch nicht, aber das kann ja eines Tages auch so werden, ne?
Ja, das ist auch sicherlich eine Überlegung, weil das ein großer Vorteil ist, um halt Portscans auch zu verbergen. Eigentlich die Hauptüberlegung bei der ganzen Geschichte war, dass die Ergebnisse eben auch gecached werden können, was halt nicht möglich ist, wenn man direkt von seinem Host aus scannt.
Dazu später mehr.
Genau. Beim Distributed Port Scanning gibt es, das setzt sich halt, also ein verteiltes, oder so eine verteilte Applikation setzt sich halt aus verschiedenen Hosts zusammen. Die könnten wir jetzt in diesem Zusammenhang Nodes nennen. Und davon gibt es bei uns drei Arten. Wir haben die jetzt Master, Intermediate und Slave genannt. Master ist dann die Anfragenode, das heißt meinetwegen mein Rechner zu Hause, von dem ich dann die Anfrage aus sende. Ein Intermediate ist eine Node, die dann die Anfrage weiterreicht. Man könnte sich das so vorstellen wie zum Beispiel beim Routing. Und der Slave, das ist dann tatsächlich die Node, die den Portscan ausführt. Das heißt, sie nimmt die Anfrage an, die über ein eigenes Protokoll geht, was diese verteilte Anwendung benutzt, und führt dann den Portscan aus. Das System ist halt hierarchisch geordnet und das entspricht dann einer Netztopologie, die baumartig ist. Setzt halt auf dem Internet als Medium auf, also das Internet ist dann in dem Fall das verteilte System und der Distributed Port Scanner die verteilte Applikation. Wir haben da uns auch ein bisschen an SMTP orientiert, das ebenfalls ein Textprotokoll ist. Ja,
Genau. Dann gibt es noch verschiedene Einstellungen in den Intermediates, also in den Proxies, das Routing, das dann irgendwie letztendlich statisch gemacht wird. So sieht das dann aus, das Distributed Port Scanning. Kennt ihr sicherlich alle aus Filmen wie Hackers oder das Netz?
Ja, oder so, Sneakers.
So sehen ja dann irgendwie Internetanwendungen typischerweise aus. Ja, hier wird ein Portscan durchgeführt. Da unten irgendwie ist das gelbe Dreieck. Erzähl doch mal, Michael.
Ja, das gelbe Dreieck ist eben unser Master, von dem ich jetzt eben schon was gesagt habe. Das ist eben derjenige, der anfragt. Und der reicht das jetzt weiter an einen Intermediate. Das ist dieser Kreis, das ist so ein roter Kreis. Ich weiß nicht, ob man den gut erkennen kann, aber ja. Und dieser reicht dann an einen weiteren Intermediate ein. Der ist da, ja, in den USA zu sehen. Und der reicht den an einen weiteren Intermediate. Was dabei wichtig ist, ist, dass die Nähe quasi zum Zielhost, das ist dieser Stern oben, das ist da in Alaska irgendwo, und unser zweiter Zielhost, der ist da irgendwo in Afrika, dass halt die Intermediates, an die die Anfrage gehen, halt möglichst nah an dem Zielhost dran sein müssen. Das ist ähnlich wie beim Routing, da wird das auch so gemacht, dass es halt selber eingestellt werden muss. Das heißt, der Intermediate muss vorher wissen, wo halte ich mich in der ganzen Topologie auf und welcher IP-Raum ist quasi mir am nächsten und was leite ich besser weiter an jemand oder an einen anderen Intermediate, der dann halt näher am Zielhost dran ist. Ja, jetzt sind hier mal so die Vor- und Nachteile aufgeführt, dieses Distributed Port Scanning, jetzt im Vergleich zum normalen Port Scan. Das ist der Hauptvorteil ist eigentlich, dass die Ergebnisse gecached werden können. Das heißt, ein Zielsystem muss nicht zweimal gescannt werden und das führt halt offensichtlich zu einer Reduzierung der Nestlast.
Wir können das hier live auf dem Kongress miterleben. Auf dem Kongress scannt jeder so fröhlich vor sich hin, das gesamte Netz rüber. Wir haben im Hackcenter dann irgendwie ein Packet-Loss von nahe zwischen 70% und 80%. Das ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass halt irgendwie massives Abfallerding durch diese Portscans gemacht wird. Wir haben uns überlegt, als Public Service einfach einen Portscanning-Cache. Es will sowieso jeder Portscannen, also soll er die Daten halt dann auch möglichst aus dem Cache holen und so die ganze Netzlast dann auch reduzieren.
Ja, und der zweite große Vorteil ist eigentlich, dass man damit Firewalls umgehen könnte, weil so ein Slave könnte ja auch hinter einer Firewall stehen und da wir ein Textprotokoll benutzen zur Kommunikation, wäre es möglich, das zum Beispiel über HTTP zu tunneln und dann wäre es eben auch möglich, wenn man außerhalb der Firewall steht, einen Portscan durchzuführen, sofern dann halt ein Slave innerhalb dieses geschützten Bereiches ist. Ja, die hauptsächlichen Nachteile dessen sind eigentlich, dass zum einen die Ergebnisse manipulierbarer sind, als das hier der Fall ist. Ich meine, man kann auch theoretisch einen normalen Portscan manipulieren. Aber es ist so, da wir hier ein eigenes Protokoll einsetzen, das ist auch noch ein Textprotokoll, fällt das natürlich schon etwas leichter. Wir denken aber, dass das bei Portscans gerade nicht so schlimm ist. Und dass es auch so ist, dass es manchmal zu nicht absichtlichen Manipulationen kommen kann. Zum Beispiel, wenn jemand das Netz 127 scannt, kriegt man natürlich in verschiedenen Bereichen des Internets etwas andere Ergebnisse. Naja, der zweite Nachteil ist eigentlich, dass es nicht so flexibel ist wie ein normaler Portscan, wie man den jetzt zum Beispiel mit Nmap machen könnte. Was wir realisiert haben bis jetzt ist eigentlich, dass man verschiedene Portscan-Typen angeben kann, was wir eigentlich auch ziemlich wichtig finden, weil je nachdem, was man scannen möchte oder welches Betriebssystem das ist, ist es mit dem Connect-Scan einfach nicht realisierbar. Auf der anderen Seite hat der Connect-Scan halt eben andere Nachteile, sodass wir halt eben verschiedene Scan-Typen auch einbauen mussten. Und es sind eben auch Port-Ranges möglich, wie bei Nmap.
Ja, das hat halt dazu geführt, dass bei unserem System nicht alle Optionen für Spezialexperten dabei sind, wie sie bei Nmap dabei sind. Der Grund ist einfach, wenn ich irgendwie für wirklich jede Optionsgeschichte, für jeden Parameter, den ich angeben kann, das auch nochmal cachen will, dann habe ich irgendwann gar keinen Cache mehr. Das heißt, ich muss mich auf ein paar Optionen beschränken, damit das dann halt auch letztendlich gecached werden kann. Das haben wir benannt Simple Network Scanning Protocol.
Ja, das hat so eine leichte Anlehnung an das Simple Mail Transfer Protokoll. Also wir haben uns da eben auch an SMTP orientiert und das Protokoll SNSP wird zur Kommunikation zwischen einzelnen Nodes in unserer verteilten Applikation genutzt und es ist halt eben auch textorientiert wie SMTP, hat eine Command-Reply-Struktur wie SMTP Und was wir von vornherein eingebaut haben, sind eigentlich Extensions. Es gibt es zum Beispiel jetzt auch bei SMTP, das nennt sich dann ESMTP. Da ist es so, dass beim Handshake zwischen Client und Server ja sich geeinigt wird, welche Extensions benutzt werden. Das haben wir jetzt halt von vornherein implementiert. Wir nutzen XML, um die Ergebnisse zurückzugeben. Warum machen wir das eigentlich, Jens?
Ja, also zwei Gründe. Erstmal ist XML total cool und die Zukunft. Und der andere Grund ist natürlich, um Tim hier auf dem Kongress glücklich zu machen, der ein großer Verfechter des XML-Standards ist. Nein, es ist klar, der Grund ist da, der in der nächsten Zeile steht. XML ist leicht zu lesen und leicht zu parsen und ist einfach eine schöne Sache, wenn man da ein standardisiertes Output-Format hat.
Ja, jetzt fragt man sich vielleicht, warum sollte man eigentlich ein eigenes Protokoll für so ein verteiltes System oder für so eine verteilte Applikation schreiben? Ja, es ist zum einen so, dass man hoffentlich bald verschiedene Implementierungen dessen hat und da braucht man einfach ein standardisiertes Papier, wo man sich irgendwie auch dran orientieren kann, damit die auch miteinander kommunizieren können. Und es ist einfach so, dass bei einer verteilten Applikation das auch absolut nötig ist, was man ja eben auch im Internet sieht, dass es standardisiert wird. Damit wir halt eine einheitliche Datenschnittstelle auch haben und die Daten nicht immer umgewandelt werden müssen.
Dazu später
noch. Da kommen wir noch später zu. Ja, was wir jetzt hier sehen, ist das Ganze so als kleinen Server betrachtet. Da sage ich jetzt eigentlich nur zu diesem Diagramm, dass halt die Kommunikation zwischen einem Master und einem Intermediate, die wir eben gesehen haben, sich wie bei Client und Server verhält und zwischen Intermediate und Slave auch wiederum, wie das hier gezeigt wird. Also hier sind halt verschiedene Clients, die mit einem Server sprechen und der führt dann halt die eigentlichen Portscans aus. Und was halt auch sehr wichtig ist, das Portscan selber fällt nicht innerhalb unserer Spezifikation. Für uns interessiert eigentlich nur die Kommunikation zwischen den Clients und Servers in unserer verteilten Applikation. Ja, das ist das Command-Set von SNSP, was ich jetzt kurz vorstellen werde. Wir haben da das Command-Set mal in verschiedene Gruppen unterteilt, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Und die letzten beiden Gruppen, das sind Extensions, die halt optional sind, die müssen nicht von jedem unterstützt werden, die sind aber schon definiert in seinem Standardpapier. Ich gehe jetzt auf die einzelnen Befehle mal ein. Ja, das ist jetzt eben der Handshake. Ja, hier einigen sich halt Client und Server auf die zu verwendenden Extensions. Das geschieht über sogenannte Tokens. Das heißt, wenn ich mich connecte auf einen SNSP-Server oder einen Port, wo SNSP jetzt läuft, dann sendet er mir erstmal den Header oben, der jetzt nicht so extrem wichtig ist in diesem Zusammenhang. Und dann sendet er einen Banner, so nennen wir das, und da sind eine Liste von Extensions oder von Tokens halt, die bestimmte Extensions des Protokolls benennen. Dann sehen wir da im dritten Schritt so ein Hallo und da steht dann ext1 und ext4. Das heißt, im Prinzip hier hat der Client dann einen Command gesendet, das andere sind Replies, und hat gesagt, hallo Server, ich unterstütze die Extension 1 und die Extension 4. Er kann natürlich nur Extensions nehmen, die der Server auch vorher advertised hat, also wo er gesagt hat, hallo, ich unterstütze das und das. Und das kannst du dann halt nehmen. Um nochmal kurz auf die Command-Reply-Struktur einzugehen. Was man da halt bei S-Doppelpunkt sieht mit dem Plus, das heißt im Prinzip nur, dass es halt eine positive Reply ist. Wie es zum Beispiel auch beim Post Office-Protokoll so ist. Ja, das ist jetzt das Scan-Kommando, das ist jetzt der Bereich Port-Scan. Das ist jetzt im Prinzip, ja, oben wurde halt ein Scan von einer IP in einem internen Netz gemacht und haben uns das dann in XML zurückgegeben. Das genaue Format ist halt eben auch in unserem Standard definiert, den es auch im Internet gibt. Sage ich gleich noch kurz was zu, wo man den kriegen kann. Und was man hier in dem Ergebnis eigentlich sieht, ich weiß jetzt nicht, ob man es überall erkennen kann, dass der Port 80 geöffnet ist und alle anderen Ports geschlossen sind.
Das heißt, auf diesem Rechner wird ein Webserver wahrscheinlich laufen.
Genau. Hier kann man eben die Parameter einstellen, wo ich eben schon von gesprochen hatte. Und zwar ist hier möglich, eben eine Port-Range einzustellen, eben auch einzelne Ports, die man scannen möchte. Das ist halt relativ wichtig, weil es halt schon ein Unterschied ist, ob man jetzt meinetwegen wissen möchte, hat er einen FTP-Server offen oder eben auch nicht, oder soll ich jetzt, weiß ich gar nicht, was er offen hat. Und deshalb müssten wir halt auch Port-Ranges implementieren. Das ist halt immer problematisch mit dem Cache. Und mit Type kann man den Scan-Type eben angeben. Und da sieht man jetzt hier bei der Ausgabe, ist halt so ein Beispiel, dass dieser Server offensichtlich keinen XMS-Scan machen kann. Und das erkennt man eben daran, dass halt bei der Reply so ein Minus vorne dran steht. Das heißt, im Prinzip hier ist es zum Fehler gekommen und da ist dann noch eine Fehlermeldung, die einem dann sagt, was das Problem war, nämlich dass er XMIS nicht kennt. Ja, dann gibt's halt noch die typischen Operational-Kommandos, die man irgendwie in jedem Protokoll hat. Das ist einmal das Help-Kommando. Wir wollten halt eben auch, dass man es über Telnet einfach benutzen kann, also keinen speziellen Client braucht. Und ja, da ist halt so für den menschlichen Benutzer recht hilfreich, wenn er ungefähr weiß, was die Befehle bedeuten könnten oder was sie für Parameter nehmen. Und dann gibt's noch das No-Kommando oder No-Op-Kommando. Das macht im Prinzip genau gar nichts, irgendwie nur vollkommene Verschwendung von Prozessorzyklen. Und der Zweck des Ganzen ist irgendwie nur das Timeout rauszuschieben, was man halt hat, wie bei jedem Protokoll, dass halt auch die Verbindung nach einer gewissen Zeit getrennt wird, wenn keine Anfragen mehr kommen. Ja, und dann natürlich eben, Quit ist ja eigentlich selbsterklärend, ja. Ja, dann gibt es noch die Distributed Extension. Da könnte man jetzt fälschlicherweise annehmen, dass mit dieser Erweiterung dann die verteilte Funktionalität möglich wäre. Das ist aber eben nicht der Fall. Es ist ähnlich wie bei SMTP. Da ist halt das zwar nicht im Protokoll genau definiert, wie halt die verteilte Form aussieht. Aber das Protokoll ist halt darauf angelegt, verteilt benutzt zu werden. Was die Distributed Extension macht, ist eigentlich nur, die erlaubt es, dass ein Slave sich beim Intermediate anmelden kann. Das heißt sagen, hallo, hier bin ich und ich könnte jetzt einen Portscan für dich ausführen. Die Intermediates müssen immer noch manuell vernetzt werden. Das heißt, es ist ähnlich wie beim Routing wieder, da muss ich dann so Tabellen haben, an wen ich dann wo was weiterreiche. Ja, hier sieht man so ein Beispiel von einem verteilten System dann. Ich hatte eben das kleine Serverbeispiel und hier sieht man dann halt alle drei Typen, alle drei Nodes. Also rechts ist ja jetzt eine Intermediate, die kriegt zwei Anfragen. Also jede Anfrage ist quasi ein einzelner Portscan von einem einzelnen Host. Und diese Intermediate rechts, der geht jetzt hin und gibt einfach die zweite Anfrage, meinetwegen scan ccc.de, weiter an den Slave, den er kennt. Und die anderen beiden Anfragen, da erkennt er dann vielleicht, ja, die soll ich vielleicht besser weiterreichen. Und dann reicht er die an einen anderen Intermediate weiter und der gibt die dann an seine Slaves wiederum weiter und auch Anfragen, die an ihn kommen. Ja, jetzt kurz noch was zu unserem Internetdraft. Ja, wir würden es halt gerne sehen, wenn die ISGs irgendwann mal zum RFC ernennen würde. Das war irgendwie so unser Ziel. Wir haben im August damit angefangen, das mal genau zu spezifizieren. Es wurde jetzt allerdings noch nicht weitergereicht an die IETF, einfach aus dem Grund, weil wir auch auf Verbesserungsvorschläge warten. Und das könnte halt auch zum Beispiel im Rahmen dieses Vortrags jetzt geschehen oder vielleicht im Nachhinein, wenn sich das mal jemand ansieht. Und dann würden wir es halt erst weitergeben an die IETF. Da ist es halt ein bisschen schwieriger, wieder Änderungen zu machen. Und deshalb wollten wir damit noch was warten.
Wir haben ja auch schon Kontakte aufgenommen, denken, dass wir das vielleicht irgendwie auf so Kungel-Klüngelweg irgendwie vielleicht ein bisschen besser reinkriegen. Das Ganze, wir haben uns natürlich irgendwie an die Standards gehalten, die für die RFCs vorgeschrieben sind, von der Form etc. Der Grund, der dahinter steckt, ist auf der einen Seite, es ist cool, auch mal seinen Namen auf dem RFC stehen zu haben. Der andere Grund ist, ich träume jetzt mal ein bisschen. Ja, angenommen, dieses Protokoll wird in den Standards-Track aufgenommen. Unwahrscheinlich, aber vielleicht schaffen wir es. Dann könnte eine rechtliche Regelung, die der Cybercrime Convention folgt und böswillige Angriffswerkzeuge verbietet, mit dem Argument abgebügelt werden, hey, das geht nicht. Damit verletzt ihr Internetstandards.
Ja, böswillig in Anführungsstrichen natürlich. Das Draft kann man finden eben unter der Adresse da. Und Ports.org, da findet man einen Wiki, da findet man dann halt noch weitere Informationen zu unserem Projekt. Ja. Ja, und wir haben natürlich auch schon angefangen, unser Protokoll zu implementieren. Und zwar heißt unsere Standardimplementierung Ports. Und Ports ist zum einen ein Stadtteil von Köln, der 1970 zwangseingemeindet wurde.
Dazu später mehr.
Ja, und zum anderen, also es ist eine interessante Namensanalogie, und zum anderen ist es ein Distributed Port Scanner für Unix-verwendete Systeme, eben unsere Standardimplementierung von SNSP, die wir auch zusammen mit dem Standard einreichen müssen. Es ist halt auch Pflicht, eine Implementierung einzureichen. Dann gibt es noch einen Client, der sich WAN nennt. Jetzt könnte man sich jetzt fragen, was soll das? Warum heißt der Client für Ports WAN? Ja, es gibt halt es gab einen Stadtteil von Ports, als Stadt noch Ports noch Stadt war. Und der ist heute ein Viertel von Köln. Und es ist eben halt auch der Name jetzt des Standard-Clients für Ports. Der ist zurzeit noch etwas in Entwurf, könnte man sagen. Man könnte auch sagen, er ist etwas minimalistisch geraten. Wie viele Zeilen war er nochmal?
Ja, irgendwie so halbe Bildschirm so.
Naja, also wir wollen das noch so ein bisschen größer machen, vielleicht mit so einer schönen Mac OS X Oberfläche oder so. Aber naja, das könnte ja noch irgendwann mal werden. Ja, das ist jetzt mal so ein grober Überblick darüber, wie der Port-Server aussieht, den wir jetzt zurzeit schon am Implementieren sind. Wir arbeiten jetzt hier auch auf dem Kongress da dran. Ja, was man hier sieht, ist eigentlich in der Mitte so eine Postgres-Datenbank, die wir vielleicht in Zukunft mal weglassen werden, weil es ja doch für den Zweck ein bisschen überdimensioniert ist, aber es war halt fürs erste Mal eine gute Idee. Und auf der einen Seite sind halt die Port-Server, die halt auf Protokollanfragen antworten. Da ist halt ein einfacher TCP-Server, der dann die Anfragen annimmt. Und ja, der tut die Ergebnisse erstmal in die Datenbank als Anfragen. Und die werden dann von einem Scanning-Manager aufgerufen und dann sind wiederum Clients da, automatisierte Clients, die es dann halt an den nächsten Server wieder weiterleiten, falls nötig. Oder wenn es halt keine Clients gibt, das heißt der Server kennt keine Slaves, dann führt er den Scan selber aus, weil er nämlich dann ein Slave ist. Ja, das Ganze setzt auf einer Library auch auf, die wir geschrieben haben, die sich libsnsp nennt. Wir wollten halt, dass das so eine Standard-Library gibt, damit das Protokoll halt relativ einheitlich ist. Die haben halt eben auch in C geschrieben, weil es halt irgendwie leichter ist, vielleicht Bindings von Ruby nach C zu machen, als von C nach Ruby. Naja, auf jeden Fall war es halt einfach dazu gedacht, dass man halt, wenn man eine eigene Implementierung machen möchte, auch die Standard-Library verwenden kann.
Ja, kommen wir zur Zukunft, ne? Nachdem wir jetzt das gemacht haben, was wir... ja, was wollen wir? Wir wollen eine Suchmaschine für offene Ports irgendwann anbieten. Also die Idee war... sowas wie das ultimative Hackerspielzeug Pugel, die Suchmaschine.
Die Domain war leider schon weg.
Ja, genau. Ja, netzweit öffentlich zugängliche Datenbank von erreichbaren Hosts und offenen Ports. Irgendwie halt eine Web-Oberfläche für die ganze Ports-Geschichte. Man könnte dann zum Beispiel nach FTP-Servern in einem bestimmten IP-Bereich suchen, wo man dann irgendwie lustige dezentral gelagerte Kopien erwartet. Wenn man sich halt zum Beispiel einen Überblick über die FTP-Server hier auf dem Kongressgelände verschaffen möchte. Und natürlich irgendwie, wie es in der Hackerethik steht, Informationen sind frei, alle Informationen sollten allen zugänglich sein. Die werden dann jetzt nicht nur zugänglich, sondern auch leicht und dumm-user-gerecht auffindbar. Wir hoffen, dass dadurch irgendwie halt auch das Sicherheitsbewusstsein ein bisschen erhöht wird. Vorher konnten die Leute sagen, ja, wann scannt mich denn schon mal jemand? Jetzt wird halt irgendwie das gesamte Internet gescannt. Letztendlich wollen wir halt das gesamte Internet in einer Datenbank, in einer Suchmaschine haben. Dass das unrealistisch ist, wissen wir selber, aber man kann es ja mal versuchen.
Ja.
Paper Scan, ja. Das ganze System muss natürlich irgendwie auch Geld verdienen. Nein.
Das war ja von Anfang unser Plan. Genau.
Wir wollten nicht nur berühmt werden, sondern auch reich. Das Problem, das viele verteilte Anwendungen haben, ist das Problem der Leecher. Diejenigen, die nur was raussaugen wollen, aber nichts was reingeben wollen.
Sieht man ja zum Beispiel bei Nutella oder ähnlichen File-Sharing-Systemen, dass das einfach nicht funktioniert, wenn man nicht so einen Ansatz hat.
Ja. Wir werden eine Erweiterung, die ist im Moment irgendwie, wird in diesen Minuten gerade gehackt irgendwie.
Dummerweise ist das Netz jetzt leider down. Das heißt, wir können keinen Server aufsetzen, der verhindern würde, dass das Netz down ist, um eben die Portscans zu cachen und ein bisschen Netzlast zu reduzieren.
Also was bei dem Paperscan dahinter steckt, ist, dass man halt entweder was zurückliefert oder halt irgendwie dafür blecht. Also Mojo Nation hat dann irgendwie eine nette Idee mit der eigenen Währung und so weiter. Dadurch könnte sich die Qualität der Datenbank dann halt auch um einiges verbessern. Verschlüsselung, willst du noch was zu sagen? Werden wir auch einbauen müssen zur Authentifizierung und so weiter, ne?
Ja, werden wir machen müssen, einfach weil es halt, ich sag mal, die Leute, die es benutzen, die werden dann auch noch wissen, wie sie Ergebnisse abfangen könnten, und dann würde dieses Paperscan ja auch relativ nutzlos werden. Also von daher braucht man auch eine Authentifizierungsmöglichkeit, wobei wir natürlich auch wollen, dass die Identität des Anfragen auch irgendwie anonym bleibt. Das heißt, wir wollen das dann mit der Authentifizierung nicht zu sehr übertreiben.
Wenn ihr jetzt Lust habt, irgendwie da an dem Ports-Projekt mitzuarbeiten, dann könnt ihr euch irgendwie an den Michael, unseren technischen Direktor für das Ganze irgendwie wenden. Ja, wir haben eine Domain registriert, weil als erstes, wenn man ein Projekt anfängt, muss man ja eine Domain registrieren, dann macht man T-Shirts und dann fängt man an zu coden. Und wir hatten halt irgendwie... Wir hatten ja irgendwie das Glück, dass die Domain ports.org noch frei war. Auf ports.org läuft halt auch im Moment der Port-Server, den wir da benutzen.
Den man jetzt nicht erreichen kann, weil das Netz mal wieder unten ist.
Ja, wir brauchen irgendwie Leute, die codieren können, in C möglicherweise. Vielleicht erzählst du noch was, was wir irgendwie
angeben. Ja, wir brauchen auch Leute, die im Prinzip Lust hätten oder vielleicht Vorschläge hätten für das RFC, was natürlich voraussetzt, dass man es vorher mal durchliest. Und dann sich vielleicht mal überlegt, was daran vielleicht nicht so toll ist und was man noch ändern könnte. Naja, es wäre halt vielleicht auch recht cool, wenn es dann mal durchkommt auf dem Standards-Track. Naja, man würde dann halt auch ein Autor sein, nicht?
Ja, wir wollen beenden das Ganze irgendwie mit einem kleinen Experiment. Kultur und ja, darstellendes Spiel ja, auf dem Kongress.
Müssen wir jetzt mal den Beamer aufstöpseln.
Ja, genau. Stöpseln wir mal kurz den Beamer aus. Der eine oder andere hat sich gefragt vielleicht, woher, wieso wir denn diesen Namen Ports genommen haben. Erstmal ist das irgendwie ganz hübsch, das als Port-Scanning, die offenen Ports suchen und so weiter. Und als echte Lokalpatrioten im Rheinland hatten wir dann halt auch irgendwie gleich den richtigen Namen zur Hand und auch Namen wie Wahn, Wahnheide, Grevenberg etc., Grindelberg. Das führt dann auch dazu, dass wir irgendwie eine wirklich Fülle an originellen Namen für irgendwelche Projekte haben, die auf Ports aufbauen würden. Wie hat sich das entwickelt? Also Ports hat eine relativ interessante Geschichte. Ja, so in den Anfang der Ende der 60er Jahre lag irgendwie Köln da nieder, Haufen an Schulden angehäuft, dagegen gab es halt Ports irgendwie mit eigenem Flughafen, eigener Infrastruktur.
Der Flughafen ist übrigens in Wahn.
Schuldenfrei, genau, Ports Wahn ist der Flughafen Köln-Bonn. Ja, da hat man sich in Köln halt überlegt, wenn wir irgendwie diesen Stadtteil oder diese funktionierende Stadt ohne Schulden irgendwie einverleiben, dann haben wir automatisch den Status einer Millionenstadt und ja, so Ende der 1969 ergab sich dann auch folgender Dialog zwischen Kölnern und Portzern. Wir wollen das mal darstellend darstellen, im darstellenden Spiel als Theaterstück. Ich werde die Rolle der Kölner übernehmen, Michael die Rolle der Portzer. Liebe Portzer, wir gratulieren euch.
Ja, oh danke vielmals. Und wofür eigentlich?
Freut euch, ihr werdet jetzt Kölner.
Oh toll, Moment mal, wie war das?
Ja, ihr werdet jetzt eingemeindet.
Aha.
Jaha.
So.
Ja, jawohl, wir gratulieren. Nicht zu danken.
Also, das wollen wir eigentlich nicht.
Gern geschehen, tun wir doch gerne.
Ja, das glauben wir, aber wir würden doch eigentlich lieber ablehnen, weil...
Wie bitte?
Nun ja, es ist doch so.
Ablehnen seid ihr Jack.
Erlaub mal bitte, was haben wir denn davon?
Ja, was ist denn das für eine dämliche Frage? Ihr werdet zu Kölnern, zu waschechten Kölnern. Naja, nicht gerade ihr, aber eure Kinder und Enkelkinder. Wollt ihr euren Kindern und Enkelkindern diese Chance nehmen?
Nein, wir wollen unseren Kindern die Chance erhalten, in einer schuldenfreien, intelligent wirtschaftenden Stadt zu leben.
Na, jetzt reicht's aber. Undankbares Pack. Ihr werdet eingemeindet und damit hat sich's. Provinz hier sorgs. So ähnlich war das da. Und zu Silvester 1970... wurde Ports dann auch eingemeindet und mittlerweile ist es ein recht vergessener Stadtteil auf der rechten Rheinseite, aber ein kleines, freies, offenes Softwareprojekt im Internet hört nicht auf, den Eindringlingen Widerstand zu leisten. Ja, das war's im Prinzip. Vielen Dank, wenn es noch Fragen gibt. Haben wir ein Saalmikro für Fragen oder sowas?
Ja, hier läuft schon einer rum.
Eins?
Ja. Wie werden die Anfragen über die Intermediates weiterverteilt und wie wird eine Topologie aufgebaut? Da war ja überhaupt nichts in dem Vortrag. Beziehungsweise ganz am Anfang wurde gesagt, die Scans sollen, also die Zielrechner sollen recht nah an den Slave-Scans sein. Wie wird das alles festgestellt?
das ist im Moment eigentlich noch Work in Progress. Naja, es ist so, wir haben ja halt eine große Datenbank da und man wird es halt manuell eintragen müssen, wie nun dieser Intermediate die Ergebnisse weiterleitet. Also wir haben uns das so vorgestellt, dass es sich folgendermaßen aufbaut. Erst haben wir nur einen einzigen Intermediate und da können sich dann halt eben Slaves anmelden und die würden dann irgendwann sehen, ja, ich will aber jetzt gar kein Slave mehr sein und sagen sich dann, vielleicht finde ich ja eigene Leute, die meine Portscans, meine Anfragen wiederum weiterreichen an andere und dann würde er halt selber nicht mehr scannen, weil sobald er einen Slave hat, sobald ein Port-Server in seiner Datenbank einen Slave findet, ja, dann gibt er die Ergebnisse, dann gibt er dann halt seine Anfragen an diesen Slave weiter.
Also das war die lange Antwort. Die kurze Antwort ist über statische Routen, die im Server dann halt festgeschrieben sind. Der weiß halt irgendwie, wohin er routen soll irgendwie.
Ja, wenn ihr schon so einen Internet-Draft aufstellen wollt, was hältet ihr davon, wenn ihr dann einen Schritt weiter geht und nicht nur Port-Scanning macht, sondern auch gleich so Dinger von Auditing-Tools, also quasi Standard-Banner-Grabbing, DNS-Version und sowas,
ja,
was so ein bisschen über Port-Scanning rausgeht?
Dafür haben wir extra die Extensions vorgesehen, weil wir haben schon irgendwie damit gerechnet, dass man es vielleicht mal ausbaut. Und naja, wir wollen halt jetzt erstmal den Standard, den wir jetzt haben, so minimalistisch wie möglich halten. Weil halt es doch einfach sein soll, es zu implementieren, weil wir denken, dass es erstmal das Portscan selber das Wichtigste ist und wenn man das erstmal hinbekommen hat, so ein System, dann kann man immer noch den Server erweitern mit Modulen und so weiter.
Banner Grabbing ist eine gute Idee und die schwirrt uns auch schon im Kopf rum, ja. Also es wird auch eine Extension werden. Kannst du mal ins Mikro sprechen?
Könnte man solche Datenbanken nicht für ziemlich extreme Würmer missbrauchen? Ich meine, auf dem HAL wurde ein Vortrag darüber gehalten, was mit Würmern alles möglich ist und wurde davon ausgegangen, dass wenn Datenbanken existieren würden, mit allen Informationen, zum Beispiel welche Serverversionen wo laufen, dass dann Würmer auf extreme Art und Weise sich verbreiten könnte innerhalb von wenigen Minuten.
Ja, genau. Das ist auch Sinn des Ganzen. Nein, es ist einfach die Frage, will ich Informationen offen halten, dann können sie natürlich auch missbraucht werden. Oder möchte ich eine Gesellschaft haben, wo Informationen verschlossen werden, nicht zugänglich gemacht werden. Das haben wir einfach in der Vergangenheit viel zu oft gesehen, dass Security by Obscurity halt einfach nicht funktioniert. Und Würmer verbreiten sich sicherlich auch nicht nur darüber, dass dann eine Port-Scanning-Datenbank besteht, sondern sie verbreiten sich, dass fehlerhafte Betriebssysteme halt nicht nur das machen, was sie sollen, sondern auch noch Zusatzfeatures bieten, wie zum Beispiel, dass ich über den Mail-Client das ganze System steuern kann, etc.
Okay. Ich weiß, vielleicht blöde Sache, aber wie wäre es vielleicht noch mit einer Erweiterung eines verteilten Sniffing-Systems? Also, dass man sich vielleicht auf so einem Rechner connecten kann und dann sagt man, weiß ich, Dump oder so und kriegt vielleicht ein lokales, weiß ich, DSniff oder irgend so eine Geschichten. Weil es sind doch auch Informationen, die ganz gut im Netz zu verteilen wären.
Ja, richtig. Ist aber ein ganz andere Fragestellung, glaube ich. Und also müsste man sich völlig andere Gedanken machen, auch über Echtzeit und Schnickschnack und so. Also ist aber total interessant. Implementier es doch und mach nächstes Jahr einen Vortrag drüber.
Habt ihr euch überlegt, den Server für Solaris oder wenn es einmal ein Programm für Windows gibt, mit einem Windows-Installer auch OPSEC zertifizieren zu lassen, damit Administratoren das vielleicht gleich auf der Firewall installieren können?
Sehr gute Anregung.
Ja, ich kann vielleicht dazu noch was zur Portierbarkeit sagen. Also wir haben das bis jetzt nur auf BSD, ja, und auf Linux-System ausprobiert, also da wird auch noch sehr dran geschraubt und es wäre natürlich halt auch sehr wichtig, es auf möglichst vielen verschiedenen Plattformen laufen zu haben. Also wer irgendwie noch sehr obskure Plattformen hat, der möge sich an uns wenden, damit wir da mal gucken können, ob es denn kompiliert.
Ja, oder jemand, der richtig gerne Windows-Software programmiert, der ist natürlich auch willkommen, weil sonst müssten wir das halt machen.
Ja, tun wir ja nicht so gerne.
Geht das? Ja. Wenn ich dann Administrator von einem Subnetz bin, dann ist ja wahrscheinlich das Erste, was ich mache, euch irgendeinen Client unterschieben, der euch sagt, bei mir ist gar nichts offen. Sind in die Richtung irgendwelche Gedanken geflossen? Was wollt ihr da tun?
Das war jetzt eben die Problematik der Manipulierbarkeit. Also man könnte es eben auch in dem Sinne, wie du sagtest jetzt, Security by Obscurity irgendwie nutzen. Und wir hatten schon mal überlegt, wie man es vermeiden könnte. Also was man zum Beispiel machen könnte, ist, dass ein Intermediate einen Scan, der eigentlich nur einmal angefordert wird, vielleicht zweimal macht und den halt nochmal, ja, so Probe-Scans halt macht von seinen Slaves, die er kennt und dann sieht, ja, der sagt die Wahrheit und der macht irgendwie 90% Schwachsinn und den dann halt auch automatisch rausnimmt. Aber das sind halt noch so Sachen, die wir, wo wir noch dran arbeiten. Ja.
Wir gehen davon aus, dass das System manipulierbar ist und dass es halt irgendwie zumindest bis zum nächsten Reload des Caches, was irgendwie relativ kurz eingestellt werden kann, dann halt auch mit Unsinn befüllt werden kann.
Ja, zum Cache ist noch zu ergänzen eigentlich, dass der natürlich auch nur in bestimmten Zeitintervall erhalten bleiben werden kann. Also das ist eigentlich klar. Was natürlich auch so ein Problem ist. Heißt, wenn man das Zeitintervall natürlich höher schraubt, dann wird die Netzlast natürlich noch weiter reduziert, klar.
Vielleicht noch eine letzte Frage und dann würde ich sagen, irgendwie gerne auch irgendwie mit Michael im Hack Center in der Nähe der Online-Redaktion sprechen und so. Und da noch eigene Anregungen.
Wie ist das mit dem normalen Menschen, der von zu Hause aus Neugier scannt? Wem bleibt das? Was bleibt ihm als Gegenleistung außer Zahlen? Weil als Server kann er ja nicht dienen.
Er kann halt selber Scans machen dann. Das heißt, ich habe dich jetzt vielleicht akustisch nicht ganz richtig verstanden. Also die Frage, also du meinst jetzt, wenn man von zu Hause scannt, was der dann davon hat?
Wenn ich keine statische IP habe, wenn ich immer nur dynamische IPs habe, kann ich ja nicht dienen als Teil
des Ja, das geht eben mit der Distributed Extension. Da ist ja so, dass du dich dynamisch an- und abmelden kannst an einem Intermediate. Also die könnte man halt für dynamische IPs benutzen, ja. Hatten wir auch so dran gedacht.
Und du hast natürlich den Vorteil, dass die Scan-Ergebnisse viel schneller kommen. Zum Teil halt vielleicht auch aus Ecken, die du sonst nicht erreicht hättest, also halt hinter der Firewall, das gescannt wird, etc. Du hast halt einen besseren Portscanner, als du ihn vorher hättest, als Client dann. Und du kannst natürlich auch Teil des dynamischen Systems werden.
Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass Paperscan natürlich kein Zwang ist. Wenn es natürlich so funktioniert, ist natürlich umso besser. Aber ist halt eben die Frage.
Ja, das ist im Prinzip ist es ja auch so ein bisschen so eine wilde Fantasie, die wir uns im Mate-Rausch ausgedacht haben mit dem Paperscan. Aber wir sollten es auf jeden Fall versuchen, mal zu implementieren. Mal gucken. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr euch das angetan habt und